Bevor wir in die Season einsteigen, wir haben eine kleine Lizenzankündigung. Es war ja die Animagic und ADN hat wieder einen rausgehauen. Die Monogatari-Serie wurde, bis glaube ich jetzt die letzten zwei, drei Titel, die auf Crunchyroll sind, komplett lizenziert. Und das heißt, einen der größten Zungenbrecher, den ich am Schluss immer aussagen muss, fällt raus. Und muss ich auch sagen, also ADN haben gutes Gespür. Die haben ja auch schon echt ein paar gute Sachen jetzt rübergeholt, auch ältere Sachen. Zum Beispiel auch wieder die erste Staffel Attack on Titan, die ja irgendwie lange Zeit nicht verfügbar war. Jetzt die deutsche Synchro von, glaube ich, Dragon Ball Super und Sailor Moon, was, glaube ich, auch für so einen Mainstream ganz cool ist. Da muss ich sagen, freue ich mich, glaube ich, auf weiteres, was sie noch holen werden. Vielleicht von unserer Liste. Sollten wir sie mal hinschicken, Lukas? Ich weiß nicht, oder? Könnte doch mal eine Möglichkeit sein. Aber jetzt zur Season. Holy fuck, ist die fucking phänomenal. Sommer 2025 ist absolut wahnsinnig. Was es da alles für erstmal Top-Titel gibt, geile Sequels, selbst die Sachen, die vielleicht man denken würde, ist eine 7, ist auf jeden Fall eher bei der 8. Und auch die Breite von allem und die Menge, holy shit, ist diese Season geil. Wow.
Ja, und da dachte man, man kommt als Anime-Fan mal raus, kann sich schön in die Sonne bewegen, ist ja gut warm, man kann einfach ein bisschen was draußen machen, aber nein, Anime zieht einen zurück.
Echt so.
Du hast nicht die Erlaubnis, nach draußen zu gehen. Keine Chance.
Ist natürlich jetzt auch ungünstig. Ich habe ja schon letztes Mal angekündigt, okay, wir müssen gerade ein bisschen zurückziehen, darum diese Season, ich habe nicht alles aufholen können, was ich machen will. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Sachen schauen. Also da bin ich leider ein bisschen zurück. Aber die Sachen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt für einen Podcast, muss ich unbedingt drüber reden und so weiter, habe ich einigermaßen aktuell geschaut. Ein paar Sachen fehlen noch, zum Beispiel von dieser Woche oder so. Oh, ich habe so Lust, aber auch die Sachen aufzuholen. Also wöchentlich nicht nur schauen, sondern jetzt auch mal so vielleicht 3 Episoden auf einmal. Macht richtig Bock, diese Season. Also Anime macht mir halt richtig, richtig Spaß. Und das nach 6 Jahren Podcast und keine Ahnung, 10 Jahren immer noch. Sprich fürs Medium, würde ich sagen.
Ja, okay, es ist aber auch irgendwie ein bisschen komisch. Das ist, als würde man sagen, boah, also Filme machen mir noch richtig Spaß. Also ich gucke jetzt seit ich Fernsehen schaue, schaue ich auch Filme. Der Wahnsinn. Es kommen immer noch gute Filme raus, Leute.
Ja, also wenn du aber so überlegst, gibt es schon Leute oder mal Phasen, wo dann so, okay, Videospiele spielen sie dann nicht so, ist man so ein bisschen leicht Burnout vielleicht schon was. Bei Filmen kann das garantiert auch passieren. Realfilm als auch Anime hört man auch schon oft genug. Gerade wenn man dann auch so ein bisschen eher das Tropige komplett satt hat. Gut. Aber wir haben ja schon letztes Mal gesagt, ein bisschen neue Struktur für die Season im Moment zum Ausprobieren. Und darum fangen wir an für mich, meinen Titel, der auf mich zugeschnitten ist. Ich habe zwischen zwei überlegt, aber dann war hundertprozentig klar, okay, der Titel muss es sein. Also wenn ich jetzt gleich auch darüber reden werde, wird den meisten Leuten, die diesen Anime schon länger schauen, klar sein, okay, ja gut, das ist genau auf den Julian zugeschnitten, das ist genau sein Titel. Und zwar rede ich von There's No Freaking Way, I'll Be Your Lover, Unless. Erstmal, als ich das erste Visual gesehen habe und die Ankündigung mit der Inhaltsangabe, dachte ich so, oh, okay, ist ja schon ganz cool, interessant. Ich guck mal kurz im Manga rein, Warte. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Habe ich schon zumindest die Manga-Adaption schon einige Chapters gelesen gehabt. Ich muss aber auch sagen, ist mir deswegen nicht aufgefallen, weil das Character-Design, das jetzt im Anime genutzt wurde, ist von der Original-Light-Novel und zumindest die Manga-Adaption wurde von einem anderen Artist gemacht. Das heißt, da habe ich eine kleine Entschuldigung. Worum es aber geht und weshalb ich dann auch sofort kurz geguckt habe, ob der Manga mir auch was zusagt. Wir haben einmal unsere Hauptfigur, Renako. Renako, sie hat so ein bisschen Sozialphobie, ist sehr introvertiert, Social Anxiety-mäßig, wo ich mich natürlich auch gut identifizieren kann. Und vor ihrem Highschool-Debüt, das ist ja so ein Anime, so ein bisschen eine Trope, hat sie gesagt, okay, das kann es nicht angehen, dass ich jetzt auch so als Need irgendwie die Mittelschule zu Hause nur verbringe, mit niemandem mehr rede. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen extrovertiert in Anführungsstrichen zu sein und Freunde zu finden, weil sie zu dem Zeitpunkt keine Freunde hat. Was sie dann auch so ein bisschen schafft, das heißt, kriegt einen neuen Style und so weiter, freundet sich dann mit Mai an, die natürlich irgendwie so die Klassenschulprinzessin ist, wie auch immer. Also sie ist Model, ihre Mutter ist Modedesignerin oder so. Und weil Mai halt dann so ein bisschen in ihrer Freundesgruppe ist, kommen halt andere Mädchen dazu, die auch so ein bisschen, wie man es in Anime sagt, Highspec sind. Weshalb das aber nicht nur wegen der Protagonistin auf jeden Fall auf mich zugeschnitten ist. Es ist ein Yuri-Harem-Anime. Und holy fuck, ist der gut. Also der hat auch gleich, werde ich jetzt schon sagen, mehrere Elemente, die genau das sind, worauf ich Bock habe. Ich habe ja schon öfters gesagt, Yuri-Anime sind mein Ding. Es wurden jetzt auch schon viele Yuri-Anime angekündigt, die kommen. Davon ist eine Adaption hier. Und was halt ganz toll ist, es ist halt auch eine richtig gute Adaption. Die Illustratorin von der Original-Light-Novel ist auch die, die Whisper Me a Love Song, den Manga, gezeichnet hat. Und da wissen wir ja, das war ja leider eine katastrophale Produktion. Umso mehr freut mich halt, dass jetzt diese Adaption richtig gut geworden ist. Also schon die erste Szene ist, wie sie mit ihren vier Freundinnen am Tisch sitzt und so ein Gespräch so hin und her geht. Erstmal richtig gut in POV animiert worden, als auch, wo man so merkt, okay, sie ist halt introvertiert, redensmäßig, sie ist halt nicht sozial inkompetent, aber hat halt Schwierigkeiten, Gespräch zu folgen, jetzt irgendwas reinzusagen, soll ich jetzt irgendwie was unterbrechen oder so. Und das fand ich richtig gut dargestellt. Das Grundkonzept ist aber dann, weil Yuri Harem, sie beichtet so ein bisschen dann in der ersten Episode, Mai, hier, ja, eigentlich bin ich voll introvertiert gewesen letzten Jahre. Ich komme da nicht so gut klar, wenn ihr so viel redet. Tut mir ein bisschen leid. Und Mai, weil sie natürlich so die perfekte Prinzessin ist, öffnet sich da auch so leicht, dass sie halt manche Sachen nicht kann und so weiter. Und am nächsten Tag heißt dann auf einmal hier, Rinako, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Und natürlich so, hä, okay, wir sind beide Mädchen, was machen wir jetzt so ein bisschen? Und Mai sagt dann halt so, ja, das ist eigentlich auch schon romantische Liebe. Und sie einigen sich dann so ein bisschen, weil eigentlich Rinako Freundin haben wollte. Hier, wir versuchen einmal Freundin zu sein an manchen Tagen und an manchen Tagen so ein romantisches Paar. Und je nachdem, wie man den anderen überzeugt, wird man halt nur Freundin oder halt romantisches Paar. Und das wird angezeigt mit Mai, dass sie halt irgendwie einen Zopf hat oder so. Was ich halt erstmal super finde, ist wie gesagt einfach der Yuri-Aspekt. Aber was halt lustig ist, weil ich das, glaube ich, schon gesagt habe, damals bei Bloom Into You, was ja mein Lieblings-Yuri-Anime ist, wie Romanzen und Beziehungen dargestellt werden, ist richtig, richtig stark hier. Das ist ja, was ich oft sage in Romance-Anime, ist halt ein bisschen wahrscheinlich auch einfach der Kultur Japan geschuldet. Offenheit, Körperlichkeit ist halt echt wenig. Das ist halt das typische, okay, wir halten mal irgendwie nach, keine Ahnung, 20 Episoden mal Händchen. Und dann irgendwie, irgendwann kommst du zusammen, aber dann 5 Episoden später oder halt Manga-Chapter später ist dann die Reihe vorbei, die Serie vorbei. Und hier ist halt einmal richtig gut dargestellt, so ein bisschen lesbische Erfahrung. Also gerade so kleine Details, wo es dann darum geht, zum Beispiel das irgendwie, das mit hier Fool-Around-Phase, das ist eigentlich, okay, Mädchen probieren halt mal ein bisschen aus. Und sie da auch so ein bisschen sagt, okay, ich dachte, du hast dich jetzt nur nicht für mich interessiert, weil du keine Lust auf Männer hast oder so. Aber es wird halt auch richtig viel eingegangen auf Beziehungen an sich. Das heißt, einmal, was macht eigentlich beste Freunde und ein Liebespaar aus? Was sind so Erwartungen, die man in einer Beziehung haben will? Da schreiben sie so gegenseitig auf, was sie halt erwarten. Und wo dann auch zum Beispiel bei Mai klar wird, dass sie auch gerne körperlich, Körperkontakt ihr wichtig ist. Und es wird auch zum Beispiel so ein bisschen umgegangen mit Grenzen. Da ist auf jeden Fall noch ein Aspekt, kann ich gleich sagen, den hätte man noch ein bisschen besser machen können, aber zumindest in den ersten 3 Episoden fand ich schon ganz stark, dass es da so reingeht. Und halt auch die Körperlichkeit sieht man auch. Also es gibt halt eine Szene, die ist dann schon sogar recht früh, wo sie dann auch beide nackt sind im Bad, wo dann auch mal geküsst wird, aber auch ein bisschen der Körper angefasst. Ich würde jetzt sagen, es war noch geschmackvoll. Manche könnten jetzt schon sagen, okay, ist halt so eine Grenze, ist vielleicht schon ein bisschen Fanservice gewesen. Das Ganze ist halt auch alles in Comedy eingebettet. Und jetzt, ich habe bis jetzt auch nur, glaube ich, von Mai und Renako erzählt, es kommen natürlich noch ein paar andere Mädchen dazu. Das eine ist nämlich Achisai, die ist so ein bisschen Engelcharakter und da merkt man schon, okay, sie wird der Nächste oder die Nächste so ein bisschen im Harem sein, weil da so ausversehnt ein Liebesgeständnis gab. Dann ein Charakter, wo ich sagen würde, der wird wahrscheinlich so erst recht spät mal vielleicht so ein bisschen in den Harem kommen, weil der Charakter ist eher so Fangirl von Mai. Und dann so ein bisschen mit Satsuki, die, sage ich mal, die kalte Eisprinzessin ist, die halt ein bisschen neidisch auf Mai ist, ihre Kindheitsfreundin aber, und versucht halt sie in der Schule zu überflügeln. Und da hat man auch schon so ein bisschen jetzt Gespräche mit Renako und ihr gemerkt, okay, die sind so, können sich auch ganz gut, glaube ich, unterhalten. Genau, aber davon hatten wir noch nicht so viel. Also es war am Anfang sehr viel Mai und Renako. Und ich fand auf jeden Fall, die ersten 3 Episoden sieht man ganz gut die Stärken einfach, also was ich richtig stark fand. Und dann auch die 3. Episode endet mit der berühmten Szene, die man, wenn man in Anime-Kreisen online unterwegs ist, vielleicht auch mal das Manga-Panel gesehen hat, als ihre Schwester reinläuft. Aber die Auflösung dann von, was ich vorhin gesagt habe, mit Grenzen in der 4. Episode, als auch dann kommt in der 4. Episode so ein bisschen Übertreibung rein mit der Comedy, was dann so Mai organisiert, wo er dann auch ein bisschen geerdet wird, was dann, okay, die ersten 3 Episoden sind richtig stark, aber wenn man weiterschaut, kann man so ein bisschen seine Erwartungen dämpfen. Aber von vorne bis hinten, also ich find's absolut großartig. Also wirklich, die Adaption ist super, wie halt die Social Anxiety von Renako dargestellt wird und auch besser wird, ist super. Und ich, wie gesagt, bis jetzt, ich war bei Episode 4 und bis dahin, ich habe auch noch ein bisschen weiter im Manga gelesen gehabt, gefällt mir richtig, richtig gut und ist halt einfach genau mein Ding. Also wirklich die ganzen Sachen, die ich bei Romance immer bemängele, kommt hier vor, richtig gut dargestellt.
Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem Titel an, was der genau die richtigen Knöpfe bei dir drückt.
Ja, also wirklich. Und Lukas, in dieser Welt gibt es Männer.
Okay, das ist wirklich ein bisschen komisch. Also das würde mich jetzt so ein bisschen rauswerfen, ganz ehrlich. Ja,
also die sind noch nicht mal auf einer Mädchenschule, sondern die sind in einer ganz normalen Schule, wo auch Männer sind.
Nee, das kann nicht sein. Absolut unglaublich.
Ja.
Nein, aber okay, aber ich sag das jetzt gerade so, aber es ist ja wirklich eher die Seltenheit.
Richtig, da ist es mir sofort aufgefallen, ist so, warte kurz. Muss erwähnt werden.
Ich muss sagen, bei diesen All-Women-Stories, wie jetzt auch bei, wie hieß das letzte Season, Food for the Soul, fällt mir erst total spät auf, oh, da ist ja gar kein Mann in der gesamten Serie. Komisch. Ich kann vielleicht auch kurz sagen, warum ich das nicht angefangen habe. Naja, es ist einfach ein Harem-Yuri-Anime, das ist nicht so meins. Also generell Harem ist schon mal für mich so, naja.
Okay.
Aber ich weiß, da werden wir uns auch einfach nicht einig. Hm. Den Anime, den ich für mich mitgebracht habe, ist auch ein Horror-Anime. Ich weiß, dass wir uns da auch nicht einig werden.
Ja, aber ich will auf jeden Fall erwähnen, selbst wenn man auch Harem nicht mag, kann man ihm eine Chance geben, weil ich einfach das mit dem, wie Beziehung und Liebe dargestellt wird, richtig stark finde. Also selbst obwohl dann, wie gesagt, Harem und Comedy halt dabei ist, finde ich das so ein Aspekt, da merkt man einfach, okay, das Writing und die Person, die dahinter steht, hat halt Ahnung davon. Und das fand ich halt sofort von vorne bis hinten einfach, dass man das durchgemerkt hat, in kleinsten Details, als auch über den ganzen Plot so. Ja. Lukas, was gefällt dir denn besonders gut diese Season?
Also, ich habe mir diese Season rausgesucht. Ich weiß nicht, ob es in Deutsch komplett übersetzt wird, aber The Summer Hikaru Died, also der Sommer, in dem Hikaru starb. Das ist für mich ein ziemlich starker Horror-Mystery- Thriller so ein bisschen. Es beginnt eben damit, dass Yoshiki seinen Kindheitsfreund Hikaru damit konfrontiert, hey, irgendwas stimmt nicht mit dir. Bist du überhaupt Hikaru? Und er sagt, nein, wie ist dir das aufgefallen? Und zeigt dabei schon so ein bisschen, dass Hikaru nicht mehr Hikaru ist, sondern so eine Art Monster jetzt. Und das ist so der Jumping-Off-Point für die Serie. Das heißt, wir sind direkt praktisch in der Action, in Anführungszeichen. Und von dort aus entspinnt sich so ein bisschen ein Konstrukt aus lokalen Mythen, aus irgendwelchen Leuten, die in der Stadt sind. Und in der ersten Folge zum Beispiel ein Medium, was dann direkt sagt, ah, bleib weg von mir, du bist kein Mensch, so. Wo man sich vielleicht ein bisschen zurückerinnert an dieses This Motherfucker is not real. Und als dann die Frau am Ende der ersten Folge auch tot aufgefunden wird, merkt man schon so, okay, es ist hier nicht Friede, Freude, Eierkuchen, es ist nicht so, oh, mein Kindheitsfreund ist auf einmal ein Yokai, lass uns auf Abenteuer gehen, so, sondern es ist wirklich ein dichter Rural Japan Horror Mystery Thriller. Genau. Was ich noch ein bisschen damit erwähnen möchte, ist auch ein Yaoi-Anime. Ich möchte es deswegen nochmal herausstechend erwähnen, weil wenn man sich gerade die negativen Reviews bei Mal oder so anschaut, merkt man, es ist für einige Leute nicht klar. Also einigen Leuten wird es so in Episode 3 klar, nachdem in Episode 1 Hikaru praktisch gesagt hat, dass er Yoshiki liebt. Schwierig, kann man vielleicht nicht direkt drauf kommen. Ja. Also ich weiß auch nicht, warum da dann irgendwie so der Hate kommt. Ich finde es okay. Es ist halt einfach eine junge Beziehung, die dann eben durch diesen frühzeitigen Tod und diese Übernahme von irgendeinem Monster vom Berg sich ein bisschen verändert. Und da entwickelt sich eben auch so ein bisschen ein Thriller raus. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, das Ganze wird von Cygames Pictures gemacht, was halt schon, wenn man sich so ein bisschen die Trailer und so weiter anschaut, sieht man schon recht direkt, dass da sehr viel Gacha-Money in die Produktion geflossen ist. Ja, also insgesamt, ich weiß, dir kann ich das nicht empfehlen, aber es ist einfach so genau mein Ding. Das Setting, der Aufbau mit dem Mystery, dass dann auch noch jemand, der so die Monster jagt, die Yokai jagt oder Geister oder was auch immer, die Erscheinungen jagt, dann in dieses Dorf gerufen wird, um eben da zu helfen, diesen Mordfall von der alten Frau aufzuklären, dass sich da dann noch so ein bisschen eine Gegenseite entspinnt, die natürlich dann auch versucht, Hikaru zu jagen. Dann natürlich, wie sich diese Beziehung zwischen den beiden entwickelt. Hikaru weiß nicht, ist er jetzt mehr Monster, ist er mehr Hikaru? Liebt er Yoshiki wirklich oder ist das einfach noch Rückbleibsel von dem Körper, der übernommen wurde? Das ist alles sehr eng ineinander verstrickt. Und an der Stelle finde ich ehrlich gesagt auch, dass es ein Yaoi ist, ganz angemessen, weil ich glaube, viele dieser Themen können sich viele vielleicht nicht heterosexuelle Jugendliche gut identifizieren, wenn jetzt nicht unbedingt bis zu dem Ausmaß, aber ich kann es mir schon halbwegs vorstellen an der Stelle. Ich gehöre da nicht dazu. Ich kann euch nicht sagen, wie sich das anfühlt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja, so, dann kriegen wir noch ein paar Supporting Characters. Yoshiki wird von einer älteren Dame gewarnt, hey, mal ein bisschen Vorsicht, irgendwas stimmt hier gerade in der Stadt nicht. Dann haben wir noch die Klassenkameradinnen von den beiden, wo die eine auch zumindest so ein bisschen durchscheinen gelassen hat, dass sie irgendwelche Vorahnungen hat oder irgendwelche, ja, Möglichkeiten, diese Geisterwelt zu sehen, indem sie dann andere Leute warnt. Deswegen, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Ich bin sehr gespannt, welche der lokalen Mythen da noch irgendwie aufkommen. Und ja, also wie gesagt, dieses ländliche Japan, sowieso ein mega geiles Setting für Horror.
Dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich habe bis jetzt 3 Episoden geschaut,
Ah, du hast auch geschaut.
was ich ein bisschen schade finde, weil ich dachte, oder es wirkt für mich jetzt schon so, weil ich gesehen habe, dass, glaube ich, 4 und 5 noch mal so ein paar Aspekte actionfreier ja vielleicht sein könnte. Weil im Moment, ich weiß nicht wieso, aber gepackt hat es mich noch nicht. Ich würde es erstmal so insgesamt bezeichnen, irgendwie, weshalb auch immer, für mich als trostlos. Weil halt ist ja alles auch so von der Produktion her alles ein bisschen dunkler manchmal gehalten, von Farben
Ja,
her.
Yoshiki ist
Dann
auch
natürlich
kein Kind von
richtig. Genau.
Fröhlichkeit.
Darum ist so, okay. Es hat halt echt einige Aspekte, die ich halt cool finde. Also zum Beispiel auch schon, dass er am Anfang halt eine Person findet, mit der er sich halt unterhalten kann. Einfach der Schmerz von Yoshiki finde ich interessant. Was man nur so im Hintergrund vielleicht gehört hat, das finde ich irgendwie am interessantesten. Ich will wissen, was mit seiner Schwester ist, weil sie ja so anscheinend ein bisschen neat ist,
Ja,
Hikikomori.
sie geht auf jeden Fall nicht zur Schule, sie ist da ein bisschen reclus.
Genau. Den Boys Love Aspekt finde ich hier auch echt interessant, wie halt die Dynamik so ein bisschen ist. Gerade wenn man jetzt, wenn ich mir jetzt schon ein bisschen klischee-mäßig Boys Love kenne, lustigerweise eben gerade bei Lovers Unless ist ja auch bei Yuri, dass er sich unbedingt immer körperlich wird. Das ist ja bei Boys Love genau das Gegenteil, dass man so ein bisschen so
Ja, da wird sehr schnell sehr körperlich.
richtig, und da hatten wir ja auch schon ein bisschen, das kann man, glaube ich, echt gut nutzen dafür. Darum denke ich, das ist eigentlich kein schlechter Aspekt, der da so mit
Wobei
reinkommt.
man
Also.
natürlich auch sagen muss, diese Boys Love Dynamik zwischen dem eindeutig stärkeren, in Anführungszeichen, dem Beschützer so Und dem, der sich eher so ein bisschen zurückhält, ist hier halt auch, und das ist schon so ein bisschen Klischee, aber ich glaube, da kann man auch ein Auge zudrücken.
Ja, und zum Beispiel auch dann, dass irgendwas schon mit dem Dorf, dass wir mehrere Personen haben, die irgendwas damit zu tun haben. Der komische Typ mit seinem Hamster ist super, als auch, dass wir so ein Gesicht gesehen haben im Schrank, wo ich denke, okay, das ist schon mal cooler, weil
Ja,
das.
nicht nur das Gesicht im Schrank, auch das Monster auf einem im Wald.
Ja, genau.
Du warst noch nicht bei dem Gesicht bei der Schranke, oder? Ich will dir nicht zu
Nee.
viel vorwegnehmen.
Nee, das
Okay,
habe ich noch nicht
okay.
gesehen.
Ja, gut.
Weil Hikaru, das Vieh und das Body-Horror-Ding, das ist irgendwie einfach nicht mein Ding. Also das finde ich so.
Okay.
Mäh. Das ist so
Ich
ein
muss
bisschen, da
sagen.
muss ich dran zurückerinnern an, was war das komische, das Mondding, wo dann diese komischen Schleimschnecken das alles überziehen. Irgendwie daran muss ich denken, das finde ich irgendwie nicht cool.
Okay, weiß nicht, was du anspielst.
Die Widow,
Ja,
ey.
okay. Schau vielleicht auf jeden Fall noch eine Folge, weil es wird noch so ein anderes Mystery aufgebrochen, angebrochen. Vielleicht ist das noch was für dich. Ansonsten, ich hatte sowieso nicht erwartet, dass du das schaust, weil es ist wirklich einfach Horror plus Boys Love. Und wenn man in beiden Genres oder in keinem dieser beiden Genres so ein bisschen Stakes hat, dann ist das auch nichts, glaube ich.
Ja, also es hat mich schon auf jeden Fall wegen Setting eher interessiert. Gerade ich habe ja auch mal Summertime Rendering, was am Anfang ja eher noch mal ein bisschen Psycho-Horror leicht war. Aber ja, ich muss mal
Ja.
schauen. Ich habe Lust eigentlich drauf, weil es halt eine gute Produktion, hast du ja schon erwähnt. Und muss einfach mal gucken. Ich vermute wirklich in 4 und 5, die beiden Episoden werde ich noch schauen, dass ich dann entscheide.
Ja, also ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, dem Ganzen mal ein bisschen eine Chance zu geben, aber es ist halt Special Interest und ich weiß auch, dass gerade viele Anime-Schauer von Yaoi-Aspekten abgeturnt sind und finde ich total schade. Aber es ist halt leider so.
Ja. Gut, Lukas, für dich habe ich die Empfehlung Clever Test. Habe ich mal so, als ich mal durchgeguckt habe, ah, okay, das hat eine hohe Wertung, also knapp bei der 8, noch eine 7er Wertung, also 7,9 oder sowas hatte das damals. Und das habe ich dann auch so, leider, mein Setup ist noch mal ein bisschen schlechter geworden, darum war das so ein Titel, okay, gucke ich mal ein bisschen rein, schaue ich mal an, halt nicht auf dem Fernseher, sondern woanders, wo ich dann so ein bisschen parallel mit was schaue. Und der hat mich richtig überrascht, wo ich auch dachte, okay, wenn ich dir jetzt erst noch so ein paar Aspekte sage, wird der Lukas so wie auch bei Generic Romance letzte Season sagen, oh nee, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Aber ist nicht umsonst bei für dich. Okay, Clever Test, um was es geht. Wir haben eine Fantasy-Welt, es ist kein Isekai, das ist schon mal sehr gut. Ich weiß nie, was
Okay,
Dark
ich bin
Fantasy.
sold.
Ich weiß nie, was Dark Fantasy und Fantasy so ausmacht. Ich würde es jetzt mal als Dark Fantasy bezeichnen. Und die erste Episode ist auch schon 45 Minuten lang. Die hat mich dann auch überrascht, weil ich dachte, oh fuck, ich wollte eigentlich nur kurz für 25 Minuten mal schauen. Gut, egal. Und es wird am Anfang schon ein klein bisschen Worldbuilding eingeführt. Okay, es gibt halt einen Kontinent mit mehreren Ländern als auch Rassen. Es gibt die Menschen, die haben irgendwie so drei verschiedene Königreiche, wovon sich eins zuletzt abgespalten hat und jetzt so ein bisschen bürgerkriegmäßig sind. Es gibt sowas, nennt sich Orks, die aber eher so Oni-mäßig Einhorn haben. Dann gibt es sowas wie Elfen und ich glaube noch ein Volk, ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern, weil es auch keine Relevanz bis jetzt hatte. Und da wird auch schon ein bisschen Worldbuilding betrieben. Das Elfenkönigreich kann halt so bestimmte Magiewaffen schmieden. Und deswegen haben die sich viel mit den Menschen ausgetauscht und nicht nur so ausgetauscht, sondern auch vermehrt. Und darum gibt es im Elfenkönigreich fast keine reinblutigen Elfen mehr, eigentlich nur noch die Königsblutlinie. Und der Rest ist halt meistens entweder gemischt oder nur Menschen oder so. Und wenn man aber auch die Karte am Anfang sieht, sieht man, dass es links am Kontinent gibt so ein Fog of War. Man weiß da nicht so ganz, was ist. Und da wird dann schon erklärt, okay, dass es Dämonenkönigreich in Anführungsstrichen, wo halt so Dämonenbiester sind. Und da gibt es so vier Dämonenbiest-Könige, sage ich mal. Und einer davon ist Clevertes. Und der Elfenkönig hat halt 13 Helden ausgewählt. Wie wurden die ausgewählt? Halt nach ihren Taten. Und sie wurden halt zum Helden, weil er ihnen dann so diese besonderen Zauber-Magiewaffen geschmiedet hat. Das ist fast so, es gibt so ein rotes Magieerz, was da sehr relevant ist in der Welt. Und wurde da halt hingeschickt, Clevertest zu töten, weil sie Angst haben, dass der sie angreift oder auch einfach ihr, sie wollen hinter diesen Horizont, wie auch immer. Genau, und unser einer Hauptcharakter ist Alicia, sie ist die einzige Frau von diesen 13 Helden und es fängt damit an, dass sie halt in Kutschen zu 13 jetzt zu Clevertest gehen, aber dann auch schnell einfach verlieren. Also in die ersten 10 Minuten oder so. Und darauf, Clevertest ist halt so ein riesiger Hunde-Dämon oder so und sagt dann halt, okay, fuck you Menschen, wir haben euch in Ruhe gelassen, jetzt zerstöre ich euch halt und greift halt direkt sofort das Elfenkönigreich an, weil das an der Grenze ist und zerstört die Hauptstadt, tötet den König, weshalb auch nicht mehr die Schmiede, heilige Schmiede genutzt werden kann und will jetzt eigentlich die ganze Menschheit töten, aber dann ist da so ein komischer kleiner anderer Elf mit einem Elfenbaby und sagt so hier, ich weiß nicht mehr, Menschen haben Potenzial oder Menschen sind nicht alle böse, schlecht, wie auch immer. Und das kann ich dir beweisen, wenn du das Kind großziehst oder sowas. Irgendwie so in die Richtung. Und da kommt nicht der erste Aspekt an, der vielleicht negativ ist. Es wird dann so ein bisschen eine Baby-Aufzieh-Story. Das ist so ein Aspekt, wo ich schon dachte so, ah, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Weil er dann so sagt, okay, er hat halt Lust, er will jetzt entscheiden. Er zieht jetzt halt das Kind auf und was, wie das Kind am Schluss so ist. Und dann entscheidet er, ob er alle Menschen tötet oder nicht. Und darum hat er dann auch eine menschliche Gestalt, die er dann annimmt, kopiert dann so ein bisschen, wie der dieser komische Junge da, der das Kind übergeben hat, aussieht. Und er wiederbelebt dann Alicia, weil sie natürlich eine Frau ist. Und er denkt, okay, mein Baby braucht ja wahrscheinlich Frauenmilch oder sowas, was natürlich nicht funktioniert. Und da ist schon der erste Aspekt auch ganz interessant, weil, ich habe ja gesagt, er wiederbelebt sie. Denn Alicia ist dann eine Untote. Und auch mehr oder weniger sein Sklave. Und da ist auch noch so ein bisschen Aspekt, der erstmal abschrecken kann, okay, wenn man jetzt auch Anime-Tropes gewohnt ist, Sklaven, gerade in Isekai und so weiter, weiß ich nicht. Also sie hat halt keinen eigenen Willen so, also er kann ihr alles aufzwingen. Und in der zweiten Folge geht's auch gleich zu normalen Sklaven. Aber in diesen zwei Aspekten hat's mir schon richtig gut gefallen. Da merkt man einfach, dass die Person hintendran halt richtig Ahnung hat. Also das Writing von der Sklavin, die in der zweiten Episode eingeführt wird, ist halt stark. Also es wird halt ganz normal so gemacht. Bis auch zum Ende hin. Clevertest wird halt auch so ein bisschen leicht naturgöttlich dargestellt. Also dass er was über den Menschen ist. Er sieht sie halt auch nur als Würmer und so weiter. Aber er hat halt auch so ein bisschen moralischen Kompass, weil es dann auch darum ging, weil Alicia sieht sich ja so ein bisschen als, hat sich als Heldin gesehen, jetzt hat sie halt versagt. Und er hat halt wird in Episode 5 oder 6, sagt ihr halt auch extra so hier, ich habe dir nicht befohlen, keine Helden zu sein. Und der Baby-Aspekt funktioniert bis jetzt auch echt gut. Also das finde ich richtig toll. Aber einfach das Allerstärkste ist halt wirklich das Worldbuilding. Also wirklich, wie halt jetzt schon die ganzen Fraktionen miteinander agieren, wie halt dann irgendwie jetzt zum Beispiel die Elfen wurden zerstört, das heißt Banditen haben jetzt eher mal können halt ihre Banditensachen tun. Jetzt sind sie in ein Dorf gekommen, weil sie jetzt halt, weil halt die Hauptstadt zerstört ist, gibt's jetzt auch da keinen Schutz. Das heißt, da haben sich halt die Leute selbst organisiert und sind jetzt halt Fremden auch so ein bisschen misstrauisch, auch wenn es zwar jetzt zwei Frauen sind und so weiter. Wie das Ganze funktioniert, wir haben jetzt schon ein bisschen erfahren, dass es Magie gibt, was halt Clevertest nicht wusste und was ihm jetzt vielleicht ein bisschen gefährlich werden kann, aber er jetzt zum Beispiel auch in der letzten Folge so einen Bürgerkrieg mal so eine Schlacht versucht einzumischen, weil das ist halt ganz interessant. Man hat auch schon gleich in der zweiten Folge gemerkt, okay, anscheinend das Kind ist halt von der königlichen Blutlinie und er überlegt dann jetzt halt einfach, okay, wenn er das halt großzieht, dann kann er ja so ein bisschen im Schatten der Strippenzieher sein und so weiter, was man ja auch so als Trope natürlich kennt, aber das fand ich schon echt auch ganz gut von ihm so realistisch gemacht. Und dann so ein Aspekt, Alicia ist jetzt auch unsterblich, aber mit richtig guten Limitierungen, also dass sie halt nicht viel Blut verlieren darf, also sie kann halt, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, durchstochen wird oder sowas und kein Blut verliert oder halt irgendwie alle ihre Arme und so weiter, alles gebrochen wird, kann sie halt irgendwie innerhalb von, keine Ahnung, paar Minuten oder sowas mit Anstrengung halt wiederbeleben, aber wenn sie halt alles vom Dämonenblut verliert, dann ist sie halt einfach wieder tot, also liegt sie auch tot dann da. Brutalität finde ich auch ganz gut, also natürlich dann irgendwie Alicia hat sich mal irgendwie, keine Ahnung, von der Klippe ist runtergesprungen und sah dann ganz schrecklich aus. Aber auch so Sachen, zum Beispiel erfahren wir dann, dass ihr typischer Heldengeschichte. Ihr Vater wurde von irgendeinem Bösen getötet. Erzählt sie halt Clevertes und Clevertes entgegnet halt so ganz trocken neutral: Alicia, du hattest einen Erzfeind und bist dann gekommen, um mich zu töten. Was einfach mega gut ist innerhalb der Story. Ja. Und ich fand auch zum Beispiel ganz schlau, wie das geschrieben wurde, weshalb Clevertes jetzt als dieser richtig krasse Übergott, sage ich mal so ein bisschen, weshalb er nicht in Aktion tritt und Leute tötet. Also das fand ich auch ganz gut begründet. Und so in allem kommt es halt richtig gut zusammen. Mir gefällt es Background Art, also die Produktion ist auch gut. Ich finde es richtig stark, also mir hat es gut gefallen.
Also ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen gespannt. Ich werde da mal reinschauen. Ich habe auch gesehen, auf Crunchyroll gibt es eine deutsche Synchro dazu. Ich glaube, gerade für so Sachen ist es perfekt.
Ja.
Einfach dann Second Screen deutsche Synchro und irgendwas nebenbei machen. Muss ich mal schauen, ob sich das wirklich hält oder ob mich irgendwie dieser Child-Raising-Aspekt
ja
zu sehr nervt. Oder ja, muss man mal schauen. Aber gerade Dark Fantasy mit starkem Worldbuilding hört sich schon noch was an, wo ich Interesse hätte.
Auf jeden Fall. Die erste Episode, das will ich nur kurz warnen, kann sich ein bisschen ziehen. Gerade als er dann irgendwie die Stadt zerstört und immer unterhält, da habe ich schon so ein bisschen so, okay, ein bisschen aufs Tempo hätte man drücken können. Aber danach finde ich es dann voll in Ordnung.
Ja, gut. Schlechtes Pacing ist für eine Second-Screen-Serie ja manchmal eher sogar ein Plus.
Ja, also ich glaube, wenn du auch gerade Second-Screen guckst, das ist auf jeden Fall okay. Also es ist auch nicht so, ich sagen würde, ey, Lukas, nee, guck das bitte auf dem Hauptscreen. Second-Screen kann ich auch so sagen, ist okay. Mach ich auch nicht viel anders.
Okay, gut. Dann meine Empfehlung für dich. Und ich glaube, das ist ein bisschen geschummelt, weil ich glaube, du hast das schon auf Plan to Watch.
Auf jeden Fall, bin ich noch nicht dazu gekommen, leider.
Ist City is the Animation, der ja geistige Nachfolger von Nichijou, produziert von Kyoto Animations. Also, für Leute, denen das was sagt, muss ich, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Aber ich kann natürlich noch ein bisschen weiter ausholen. In Cities Animation geht es eben darum, dass wir so ganz viele kleine Facetten von dem Stadtleben in dieser nicht weiter benannten Stadt haben. Und es ist einfach Gag-Humor. Es ist einfach Sketch-Humor, der teilweise aufeinander aufbaut, aber so richtig übertrieben. Im Sinne von, die Animationen sind teilweise so gut, dass teilweise nur der Witz ist: Schau mal, wie gut wir das hier gerade animiert haben für so einen Wegwerf-Gag. Ist doch witzig, oder? Hört sich jetzt vielleicht nicht unbedingt so witzig an, aber ja, Humor zu beschreiben ist, glaube ich, schwierig. Aber diese Zusammenstellung funktioniert wirklich echt gut. Und ich glaube, die meisten Leute, die sich irgendwie mit Anime auskennen, haben auch schon mal GIFs und Videos von Nichijou gesehen, weil es ist eben einfach dieses komplett Übertriebene, was so ein bisschen an den frühen 2000er Internethumor erinnert. Nur muss ich sagen, City gefällt mir an manchen Stellen ein bisschen besser sogar, weil sehr viel, ist wahrscheinlich bei Nichijou auch so, aber ich kann mich vielleicht nicht mehr so gut an Nichijou erinnern, aber die Sachen greifen sehr ineinander. Wenn ein Sketch gerade beendet wird, sieht man vielleicht im nächsten Sketch noch so das Aftermath von dem vorherigen Sketch, der irgendwie im Hintergrund abläuft. Und ich glaube, auf die Spitze getrieben haben sie genau das mit Episode 5, wo auf einmal der Screen Splitscreen wird. Dann wird er nochmal gesplittet, dann wird er nochmal gesplittet, dann wird er nochmal gesplittet. Und man hat am Ende, glaube ich, irgendwie so 15 Handlungsstränge, die alle gleichzeitig ablaufen.
Das war auch die Episode, da kann man vielleicht mal online gehört haben, wo dann gesagt wurde, ich glaube, 16.000 Einzelbilder.
Ja, also kann ich mir gut vorstellen.
Richtig hart.
Und das ist eben genau das, was ich meine. Teilweise ist der Witz, guck mal, wie viel Geld wir dafür verschwendet haben.
Oh, Kyoto Animation ist einfach okay, der Goat.
Aber vielleicht kurz auf die Handlung. Es gibt so mehrere Comedy-Pärchen, will ich es nennen. Es gibt eben die Hauptgruppe aus Izumi, Nagumo und Nikura. Das sind Studentinnen, die mehr oder weniger in so einer Zweckgemeinschaft auf einmal zusammenleben. Und die haben alle so ihr eigenes Ding. Nagumo arbeitet in einem Ramen-Shop, was auch eine Verbindung zu einem anderen Comedy-Trio ist, hat aber nicht viel Geld und versucht deswegen, Izumi an jeder Stelle auszunehmen, wo sie kann. Nikura kommt dann später dazu und ist so ein bisschen einfach noch jemand, der auf diese Dynamik immer weiter draufsetzt, was super gut funktioniert. Wir haben die Kombination aus... wir haben die Leute aus dem Ramen-Shop, den Besitzer vom Ramen-Shop und seinen Sohn, die auch richtig gute Comedic-Elemente haben und sich richtig gut damit verbinden. Ich glaube, meine Lieblingsfigur bis jetzt ist der nette Mann. Das ist einfach so ein älterer Typ, der einfach super nett und zuvorkommend ist. Der sitzt im Ramen-Shop, lobt das Essen, spült sein eigenes Geschirr ab, gibt ein großes Trinkgeld, zeichnet den Laden für seinen Service aus und geht. Mega guter Typ. Auch die Kombination mit ihm und so, ja, einer reichen Familie, die ihn ganz gerne dafür auszeichnen würde, wie nett er doch ist, ist auch mega lustig, weil er versucht, sich vor denen zu verstecken. Er möchte diese Auszeichnung nicht, weil für ihn ist das ganz normal. Und er sagt, ja, da nichts zu danken. So. Und die machen einen riesen Tamtam drum, ihm eben doch zu danken. Und ja, also das sind so ein bisschen die Comedic Pairings. Wir haben auch den Heimgeh-Club, die ja auch einfach super cute zusammen sind. Aber wie gesagt, schwer das zu beschreiben, weil es ist wirklich ein sehr visueller Comedy-Anime und es gibt kein besseres Studio als Kyoto Animation, um das abzuliefern. Und wer das noch nicht gesehen hat, schaut euch einfach mal ein oder zwei Episoden an. Ich verstehe, dass es nicht für jedermann was ist, aber deswegen ist es in der Für-Dich-Kategorie. Julian, für dich ist es auf jeden Fall was.
Habe ich auch schon richtig Bock drauf. Der größte Negativpunkt ist erstmal, Amazon Prime finde ich ein bisschen schade, dass die das ausstrahlen, weil da finde ich oft, dass mir die Qualität auf jeden Fall auffällt, dass es nicht so eine hohe Bitrate hat. Und gerade für sowas wie Kyoto Animation, das finde ich halt echt ein bisschen schade.
Das ist sogar noch okay, weil die Zeichnungen sehr detailarm sind.
Ja.
Ich meine damit nicht, die sind schlecht oder so, sondern sie sind, ja.
Detailarm. Dafür detailarm. Kann man ja umso besser, umso viel mehr animieren. Also da wollte ich auch gerade eingehen. Also den Artstyle finde ich großartig. Ich liebe den so großartig. Scheiße sehr. Also der ist so geil.
Also es sieht auch original aus wie Nichijou.
Ja.
Also da brauchen wir uns gar nicht irgendwie anders. Wir brauchen gar nicht so zu tun, als hätte das nichts mit Nichijou zu tun.
Ja. Hab ich noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, hast du Nichijou gesehen?
Ja, halb.
Okay.
Ich habe mal angefangen, das zu schauen und dann ist es irgendwie in den Hintergrund gerückt und ich habe es nie fertig geschaut. Aber ich habe mich sehr erinnert gefühlt. Es gibt so ein paar Figuren, wo man sich auch wirklich denkt, ah, okay, das könnte genauso in Nichijou passieren. Nichijou hat mehr so dieses LOL Random, das City ein bisschen erwachsener. Und was natürlich ein mega guter Aspekt ist, ist, dass Dinge einfach ineinander greifen. Einfach die Stadt auch so funktioniert und man sich andauernd über den Weg läuft. Wie gesagt, hatte Nichijou auch manchmal, aber ich glaube nicht in dem Umfang. Kann auch sein, dass ich mich falsch erinnere.
Ja, ich habe halt im Vorfeld nur gehört, dass halt City Animation nicht so gut sein soll wie Nichijou, wo ich dann dachte, okay, das ist ja perfekt. Ich habe Nichijou noch nicht gesehen, das heißt, ich habe gar keine Erwartung. Darum werde ich City Animation trotzdem mega geil finden. Das, was du gerade erwähnt hattest, wollte ich gerade sagen, mit, dass es eine City ist. Und da habe ich schon auch so gehofft drauf, dass dann so ein bisschen mehr erstmal der Stadtaspekt so ein bisschen ist und das dann auch so ein bisschen zusammengeht. Das hast du ja gerade erwähnt, dass es so ist. Da freue ich mich ja noch mehr drauf. Und ja, einfach ein neuer Kyoto Animation Anime, was will man mehr?
Zu dem Aspekt, dass es nicht so gut sein soll wie Nichijou, muss man auch sagen, so Nichijous Witze sind halt so 20 Jahre mariniert. Und jeder hat ihn in irgendeinem anderen Kontext nochmal verwendet. Und es ist so in den kulturellen Zeitgeist in der Anime-Community eingeflossen, dass egal, was jetzt heute neu rauskommt, kann all diese Lagen nicht haben und ist deswegen per Definition eigentlich schon nicht so gut. Gibt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Ich glaube, auch einige Gags von City werden sehr in diesen Zeitgeist einfließen. Und ich glaube, es wird auch einige Leute geben, die sagen, boah, Hot Take, ich fand City schon besser.
Ja, vielleicht. Schauen wir mal in die Zukunft, wenn wir dann auch mal alles an Kyoto Animation geschaut haben.
Mhm.
Unsere für euch Empfehlung. Haben uns, glaube ich, beide schwer getan. Das ist korrekt, oder?
Ja, ich glaube, wir sind beide am Ende auch dazu übergegangen, einfach zweite Staffeln zu empfehlen, weil das so Necessities sind, weil das so Dinge sind, die man wirklich gesehen haben sollte.
Ja, genau, weil da geht es ja auch so ein bisschen darauf, okay, was ihr gesehen habt, sollte es vielleicht Geheimtipps oder wo man dann vielleicht nicht mehr dran dachte oder sowas. Da ist dann immer so, okay, wir haben halt große Titel wie ein Dandadan, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal vielleicht
Ja.
empfehlen. Das heißt, sowas eher nochmal in zweiter Riege.
Ich muss auch sagen, ich fand es auch ein bisschen schwierig, so Dinge aus zweiter Reihe zu empfehlen, weil ich habe jetzt sowas geschaut wie Necronomico, was einen schlechten Ruf bekommen hat, weil die englische Synchro ziemlich, nicht Synchro, die englischen Subs ziemlich schlecht sein sollen, wegen AI-Übersetzungen und so weiter. Das wurde aber zum einen mittlerweile geregelt und die deutschen Untertitel sind auch sehr gut. Aber es ist halt irgendwie nicht gut genug, dass ich es empfehlen möchte. Ähnliches gilt halt so für Night of the Living Cat, wo ich mir denke, ist schon ganz cool, irgendwie würde ich gerne als Geheimtipp empfehlen, aber ist halt vielleicht auch eher sowas, wo man ein bisschen Hintergrund in 80s Horror braucht, um wirklich so die Anspielungen zu verstehen. Ist vielleicht auch nichts für jedermann.
Ja, ähnlich ging es mir auch. Also ich hatte zuerst überlegt, Grand Blue. Da ist halt natürlich noch mal der Humor, weil es richtig stark ist. Aber da ist die Adaption eher so mäßig. Also da waren schon viele enttäuscht, als die erste Staffel rauskam. Ich hätte es auch deswegen vielleicht empfohlen oder noch mal Leute so ein bisschen in den Geist rufen wollen, weil es jetzt auch auf Crunchyroll ist. Das war eine Zeit lang auf Amazon Prime und dann glaube ich nicht mehr lizenziert. Da ist aber leider dann das Problem gewesen, dass die zweite Staffel ist halt humormäßig immer noch lustig, aber da ist noch mal ein Schritt drunter. Da habe ich dann erst gemerkt, okay, da war die erste Staffel doch noch mal besser einfach von der Produktion, obwohl die jetzt auch nicht einfach dem Manga gerecht wurde. Aber ich habe dann was Gutes gefunden, wo ich glaube, ich mit zufrieden bin.
Okay.
Und zwar habe ich für euch jetzt My Dress Up Darling, die zweite Staffel. Auch so ein bisschen stellvertretend für Cloverworks, deren Romance-Anime, die sie alle samstags veröffentlichen, drei Stück. Also sowohl Rascal, das The Dream of Santa Claus, als auch The Fragrant Flower Blooms with Dignity und jetzt Dress Up Darling ist alles samstags von Cloverworks, verschiedenen Teams. Ich weiß nicht, was da los war.
Naja, so Fragrant Flower ist ja nicht so wirklich samstags.
Genau.
Zumindest nicht für uns.
Das hätte ich wahrscheinlich hier reingenommen. Aber wir werden das erst besprechen, wenn es dann auf Netflix im September erscheint.
Ja.
Da habe ich schon richtig Bock drauf. Und My Dress Up Darling kam damals raus, ist recht eingeschlagen. Also es war, also ich habe vorher auch den Manga gelesen, weil es natürlich um Gal geht, Gyaru. Und damals aber hat es schon so ein bisschen die Anime-Community im Sturm genommen, würde ich sagen. Also, das war auf jeden Fall, wie viel man irgendwie von Marin gesehen hat. Also, Marin ist jetzt auch so mit die Vorzeige-Gero, glaube ich, so in der Anime-Community.
Ah, nicht nur mit, ich glaube, das ist ziemlich genau die.
Ja, und das hat aber auch die Producer überrascht, weil es war auch in Japan so und hat da auch gut Geld eingespielt. Also, es war, glaube ich, da so ein Überraschungshit, wo dann auch die Blu-rays richtig stark verkauft wurden. Und dann auf einmal, nachdem eigentlich keine zweite Staffel geplant war, oh, okay, es ist so gut gelaufen, okay, wir machen eine zweite Staffel, aber unsere Produktion kommt nicht so ganz hinterher, das heißt, es dauert ein bisschen. Also, wenn du auch schaust, also jetzt 2025 ist jetzt die zweite Staffel und die erste Staffel war 2022, 3 Jahre ist noch okay, aber war jetzt nicht so geplant, dass dann sofort eine zweite Staffel kommt. Ich habe ja schon gesagt, zwei andere Cloverworks-Titel, zum Beispiel bei Fragrant Flower Blooms, merkt man sofort, okay, das war das Team hinter Akebi-chan. Und hier ist nämlich sehr relevant das Team Umehara in Cloverworks. Also Umehara, weil der Animation-Producer Shota Umehara das macht. Das ist das Team oder die Pipeline, die auch Wonder Egg Priority, Bocchi, die erste Staffel und Elusive Samurai gemacht hat. Und gerade den Bocchi-Einfluss merkt man hier richtig stark. Ist nicht der gleiche Director. Aber weshalb ich auf jeden Fall Leuten, die auch vielleicht die erste Staffel nett fanden als Rom-Com, und auch so war die ja auch gut produziert, also es gab auf jeden Fall Highlights, die ich mir noch gemerkt habe, wie als irgendwie sie im Bikini mit den Füßen auf seine Beine geht oder halt die Szenen natürlich im Love Hotel. Aber wenn man die erste Episode anfängt, holy shit, ist diese Serie, diese Season richtig gut animiert. Also wirklich, animationsmäßig setzt die einfach so krass einen drauf. Also es fängt ja schon einfach mit einer Kei Igarashi triggerartigen Animation an, Animationssequenz mit den Bunny Girls. Aber in der ersten Episode besonders, aber auch so zieht sich das durch, wie viel normale, kleine Charakteranimation, wo sie einfach mal so ein bisschen mit den Füßen irgendwas macht, so Kleinigkeiten werden super animiert, wo sie Reis kocht und dann irgendwie ihre Hände irgendwie Dinge tut. Holy shit, also das ist richtig, richtig geil. Regie ist halt auch super, also genauso wie bei Bocchi gibt es irgendwelche Artstyle-Changes, also gerade irgendwie in der letzten Episode, wahrscheinlich jetzt vorletzten Episode, mit den irgendwie Handpuppen und so, als auch zum Beispiel, als diese eine Szene passiert, um diesen dramatischen Effekt zu verstärken, dass man auf einmal die originalen Manga-Pages sieht. Richtig kreativ, geil, sieht halt echt mega gut aus. Ich fand auch ganz gut jetzt die Arcs, die so kommen. Also ich habe den Manga komplett gelesen, also auch das bisschen vielleicht enttäuschendes Ende. Und der jetzt Schul-Arc, der kommt, den fand ich so in Erinnerung eigentlich ganz interessant, weil auch die Freunde jetzt dazu kommen als Charaktere. Nochmal in Erinnerung zu rufen, worum es ja geht. Wir haben einfach Gojo, der hier diese Hina-Dolls macht und dann irgendwie so ein Trauma bekommen hat, weil eine Kindheitsfreundin gesagt hat, was machst du irgendwie mit Puppen? Aber eher, weil er dann Kleidung schneidern kann und Marin halt cosplayen will, weil sie so ein mega Otaku ist, hilft er ihr halt Cosplays zu machen. Und in dieser Staffel kommen halt so ein paar Charaktere noch dazu. Also wir haben einmal einen Crossdresser, das ganz interessant einfach so ist. Und auch jetzt halt, wie gesagt, die Freunde, die wir mal so am Rande gesehen haben, aber jetzt so ein bisschen mehr dazu kommen. Und jetzt Gojo jetzt auch mal ein bisschen andere Interaktion mit Menschen hat. Da kommt aber auf jeden Fall so ein bisschen mit rein. Also ich fand zum Beispiel die erste Episode richtig gut, wie das Tempo ist. Also man hat halt so 3, 4 verschiedene Aspekte gehabt. Wurde jetzt so ein bisschen rausgenommen. Und glaube ich, so die größte Schwäche von dem Ganzen ist, dass es manchmal ein bisschen plump ist.
Ja, das war aber auch in der ersten Staffel schon so.
Genau, also hier, wo dann so ein bisschen einmal mit dem Crossdresser und dann erzählt er halt dann die Backstory mit der Freundin, die das halt eklig fand. Dann Gojo, wenn es halt darum ganz oft geht, dass auf sein Trauma so ein bisschen angespielt wird, seine Unsicherheit mit, hier Gojo, du bist doch ein Mann, wieso kannst du so gut Make-up? Und dann gibt's die eine Figur, die halt sofort sagt, ist doch voll okay, ist doch voll in Ordnung. Also das ist immer so ein bisschen okay, bisschen plump einfach, dass wir so eine Figur jetzt haben, die dafür zuständig ist, das halt zu entschärfen. Ja, ist in Ordnung. Ich glaube, diese Season könnte auch der Arc sein mit den Nonnen. Und der wird hoffentlich auf jeden Fall, weil die Adaption ja eh schon das Ausgangsmaterial sehr weit verbessert, weil der war ganz schlimm im Manga. Weil da war viel, die haben alle ein ähnliches Cosplay an. Same-Face-Syndrom. Du hast halt nicht gecheckt, wer ist. Und das könnte auf jeden Fall der Anime hoffentlich besser machen. Da bin ich gespannt drauf. Und so ist auf jeden Fall ganz nett. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Reveal an der Schule vom Cosplay. Das wird ganz cool. Und da könnt jetzt, glaube ich, in der nächsten Folge, die dann bald ausgestrahlt, oder währenddessen ausgestrahlt wird, werden wir dann die Folge hochladen. Die könnte je nach Direction auch nochmal richtig stark werden. Also die könnte mal richtig cool sein. Wird dann, glaube ich, ein bisschen ernster. So leicht ernster. Und ja, sonst so als Nebenfigur, also der im Kleiderladen ist halt super, also im Stoffladen, der Erwachsene, wie er sie unterstützt, als auch zuerst denkt, dass Gojo vielleicht irgendwie Bunny Girl crossdressen will oder so, ist halt mega sympathisch. Und auch so sind die Charaktere eigentlich alle ganz nett. Genau, und Marin ist halt als Otaku einfach mega. Also sie ist halt echt einfach mega gut. Und süß. Also die Romance ist natürlich auch noch dabei. Schaust du eigentlich weiter oder hast du es abgebrochen?
Ja, ich schaue auf jeden Fall weiter.
Okay.
Nur ich bin gerade nicht so up-to-date, wie man vielleicht sein sollte.
Ja, ist ja okay. Also bin ich bei deinem nächsten Titel auch nicht. Ja, da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Oh, das ist so geil, wenn ich weiß, ich habe noch hier 5 Episoden, da 3 Episoden, da sind schon wieder 2 neue. Diese Season habe ich richtig Bock drauf.
Ja, ist auch wirklich so. Also mir geht's auch bei Dress Up Darling so. Ich bin auch, weil du ja die Cloverworks-Titel erwähnt hast, ich bin auch bei Bunny Girl Senpai noch nicht up to date. Und das sind halt einfach so Dinge, da freue ich mich einfach drauf aufzuholen. Genau, und so einen Titel würde ich euch nämlich jetzt auch empfehlen wollen. Und zwar Call of the Night. Warum der über die ganzen anderen zweiten Staffeln Einfach weil ich denke, dass der zumindest in Deutschland noch ein bisschen einen Push braucht. Weil Call of the Night läuft bei ADN, was ja, glaube ich, auch schon nicht so beliebt ist. Die erste Staffel lief auch, ich glaube, gar nicht in Deutschland.
Doch, das war, glaube ich, oder so Peppermint oder sowas. Also ich glaube, ADN hat es auch von Peppermint sublizenziert, kann das sein?
Das kann sein.
Oder gab es also da noch High Dive? Gab es da noch High Dive?
Stimmt, damals gab es noch High Dive. Stimmt, stimmt, das muss bei High Dive gelaufen sein.
Ja, danach kamst du Peppermint, nachdem High Dive gesagt hatte, ach, ciao.
Aber genau das ist das, was ich meine. Call of the Night leidet in Deutschland leider einfach unter Obskuritätssyndrom. Es ist halt leider in irgendeinem Streaming-Service verbaut, der eben noch nicht so groß angenommen ist. Ich meine, wir haben dieselben Probleme oft mit Netflix und mit Amazon Prime, weil die auch nicht so weit verbreitet sind, in Anführungszeichen. Wobei man aber sagen muss, die meisten Leute haben doch irgendwie noch einen Netflix-Account rumliegen oder sowas. Deswegen kann man da eher nochmal was empfehlen. Aber ADN ist schwierig. Und genau das Problem hat halt auch Call of the Night mal wieder. Ich muss sagen, die zweite Staffel schafft für mich so ein bisschen den Switch von eher so Comedy-Humor mit ein bisschen Action. Klar, Vampir-Thema ist sowas, was auch ein bisschen Action immer mitbringt. Und ganz viele Vibes natürlich.
Oh ja.
Von da aus.
Deine Nacht, die so, Lukas.
Von da, ja, auch deine, Julian. Unsere Nacht. Von da aus schaffen die so ein bisschen den Sprung jetzt zu einer deutlich ernsteren Show, weil diese Detektivin, diese Vampirjägerin, die wir in der ersten Staffel vorgestellt bekommen haben, wo wir, glaube ich, auch beide gesagt haben, ist ein bisschen schade, dass sie so wenig Screentime hatte, hat jetzt nicht unbedingt mehr Screentime, aber sie ist jetzt eine ernstzunehmende Bedrohung, weil sie eben auch tatsächlich Jagd auf die Vampire macht, auf die benannten Hauptfigur-Vampire, die wir jetzt schon so gut kennengelernt haben. Dabei lernen wir auch verschiedene Dinge nochmal über Vampire in dieser Welt und wir lernen vor allem über die Vergangenheit der Vampire, die wir kennengelernt haben. Und das ist einfach ein sehr spannender Winkel, vor allem Nasunas Vergangenheit und wie sie zum Vampir geworden ist. Ich formuliere das jetzt absichtlich ein bisschen weiter für Leute, die eben noch nicht up-to-date sind. Und es ist einfach sehr spannend, es ist sehr nice. Und wer das Opening sieht, wird auch schon richtig Bock auf die ein oder andere Actionfolge bekommen. Noch dazu die Opening, Ending und auch Insert Song natürlich wieder von Creepy Nuts, die ja auch Call of the Night erstmal bei Call of the Night schon richtig abgeliefert haben. Danach kam ja dieses Bling Bling Bang, wo sie ja dann komplett steil gegangen sind in der Popkultur. Dann haben sie ja das Thunderdun-Opening gemacht für die erste Staffel. Und jetzt sind sie eben wieder zurück bei Call of the Night. Und ich habe da jetzt noch mal mehr Bock drauf, auf deren Musik in dieser Show, wie noch vor 2 Jahren müsste es gewesen sein. Naja, auf jeden Fall, das ist einfach ein so gutes Rundum-Gesamtpaket. Es macht im Moment richtig Spaß, aber ist halt leider nicht so wirklich accessible. Deswegen ist das auf jeden Fall meine Empfehlung für euch. Guckt, dass ihr da irgendwie rankommt, holt euch von mir aus irgendwie 3 Monate ADN. Oder ich glaube, es läuft auch über den Aniverse Prime Channel. Damit könnte man auch drankommen. Ich glaube, da kann man sogar hingehen, einen Probemonat machen. Und wir haben jetzt August. Das heißt, wenn ihr das im September macht, dann könnt ihr euch auf jeden Fall Call of the Night komplett anschauen und dann den Probemonat kündigen. So, es ist mir nur wichtig, Leute, schaut euch diese Serie an. Verschlaft die nicht, weil es ist wirklich mit einer meiner Lieblingsanime aus den letzten Jahren.
Freut mich richtig, dass du auch reingenommen hast, als ich vorhin gesehen habe, dass du den ausgewählt hast, dachte ich so, okay. Mhm. Weil ich habe auch mal so ein bisschen überlegt, soll ich den jetzt extra, aber dachte ich so, ich habe vielleicht eher für andere, die ich noch rausnehmen will. Du hast mir jetzt noch schmackhafter gemacht, weil ich hatte jetzt so in Erinnerung, okay, erste Staffel war halt schon eher Vibe und wir haben dann neue Charaktere kennengelernt. Ich habe jetzt natürlich erwartet, okay, auch schon so vom Visual und so weiter, die Detektivin wird jetzt halt mehr eine Rolle spielen, ein bisschen Konflikt sein. Aber was du jetzt auch schon so sagst, mit eher noch mal ein bisschen plot-drivener, mehr Konflikt und sowas, finde ich dann jetzt doch echt ansprechend, habe ich Lust
drauf. Ja, die erste Staffel ist halt sehr dieses Setup. Und jetzt, wo du alle Figuren kennst, die relevant sind, jetzt habe ich das Gefühl, es geht richtig los.
Okay.
Und ich muss auch sagen, ich hätte es beinahe nicht in diesen Slot reingenommen, aber die anderen Titel, die ich alle für diesen Slot überlegt hatte, da stehe ich nicht so ganz dahinter. Also die sind schon cool, aber ist das jetzt wirklich was, wo ich sage, das muss sich jeder anschauen? Eher nicht. Das kommt jetzt gleich noch in unserem Segment, was vielleicht jetzt hinten runtergefallen ist bei uns. Aber ja, Call of the Night fand ich wichtig, an dieser Stelle nochmal irgendwie anzubringen.
Du bist halt eher der Nachttyp.
Ja, auf jeden Fall.
Also du bist dann immer so, ich bin die Rache, ich bin Nacht, ich bin Batman.
100%. Also die Sache ist, wer mich kennt, ich bin nachts überhaupt nicht unterwegs. Ich liege in meinem Bett und ist mir egal.
Aber
Leute auf der Straße machen wir nicht so einen Krach.
Huiuiuiui, das waren ja schon echt ein paar gute Titel. Aber da gibt's noch mehr!
Ja, ich glaube, was mir wirklich noch auf der Zunge brennt, und da bin ich so froh, dass du gesagt hast, ja, lass uns da auf jeden Fall noch eine eigene Episode machen, ist Taco Piece Original Sin. Weil das ist, glaube ich, ein Titel, über den wir viel sprechen können. Aber das ist auch ein Titel, den ich nicht in das für euch Segment reinnehmen möchte, weil ich das nicht einfach jedem empfehlen möchte, weil schon ein paar schwerere Themen angesprochen werden.
Ja.
Dann haben wir ja auch mit Lord of Mysteries so einen chinesischen Anime, wo ich mir denke, boah, der ist schon cool irgendwie, aber ich warte, bis die deutsche Synchro draußen ist, weil am Arsch höre ich mir das auf Chinesisch an. Ich finde diese Sprache einfach phonetisch nicht ansprechend, überhaupt nicht.
Ja, sind wir zu zweit.
Dann, du hast ja schon angesprochen, viele zweite Staffeln Nanda, dann Sakamoto Days geht weiter, Kaiju Nummer 8, für wen es interessiert.
Ja, Grand Blue, Dr. Stone.
Dr. Stone, genau. Wir haben dann auch noch so andere Comedy- und QC-Sachen. With You and the Rain zum Beispiel ist auch sowas, wo ich mir denke, das ist, glaube ich, für irgendjemanden da draußen einfach die perfekte Show. Nur ich kann nicht so lange darüber sprechen.
Ja, Ruri Rocks ist auch noch eine Studio-Bein-Produktion. Cute Girls Doing Cute Things, was halt auch, wenn man sowas schon ein paar Szenen sieht. New Panty and Stocking with Garter Belt, hätte ich mich halt richtig drauf gefreut. Werde ich wahrscheinlich
dann. Müssen wir aber beide noch die Originalserie aufholen.
Richtig, genau. Da habe ich aber so Bock drauf. Dann ein Titel, der es fast als mein für mich Titel geschafft hätte, wenn halt nicht der jetzt einfach mit Lovers Unless so viel noch besser auf mich passt, ist halt Silent Witch. Also Silent Witch ist.
Silent Witch habe ich reingeschaut. Ich habe die erste Episode gesehen und habe mir gedacht, boah, das ist aber jetzt Julians Anime. Ich freue mich, wenn er darüber erzählt und dann fällt er so ein bisschen raus. Naja.
Ja, weil das ist halt wirklich Hexen, richtig gute Produktion, auch wieder introvertiert. Also es
ist einfach. Das ist einfach Bocchi the Witch.
Ist halt echt so. Und es gibt dann dieses geile Adelssetting, was halt auch wieder mit Villain ist, so ein bisschen. Und Tomi Isekai genau mein Ding ist. Und ich so, fuck, ist das genau mein Ding?
Lass uns nicht zu tief in diese Quickfire-Runde darauf eingehen. Aber die Introduction von der Prinzessin fand ich schon ziemlich, ziemlich cool.
Also es ist echt einfach richtig großartig. Und selbst wenn man dann noch ein paar Action-Titel braucht, ich kann es nicht aussprechen,
Gachi Akuta. Der Müllsonder.
Gachi Akuta.
Wo ich sagen muss, den habe ich getroppt, den fand ich nicht so gut.
Okay, ja, also ich habe.
Aber es gibt ja auch noch andere.
Ja, ich habe ein paar Manga-Chapters damals, als es neu rauskam, so ein bisschen mitgelesen. Ich werde es mir ein bisschen anschauen. Ist auf jeden Fall eine gute Produktion, also sieht gut aus, gerade von Bones. Aber auch so der Style hatte ich damals auch darum abgebrochen, ist nicht so mein Ding. Muss mal schauen, ob ich da diese Season drauf Bock habe. Aber für die meisten anderen Leute, die eher so drauf Bock haben, ist es halt auch was Tolles.
Ja, ich glaube, da gibt es so zwei oder drei Titel, die immer im selben Atemzug genannt werden. Aber ich muss ehrlich sagen, die Season ist so voll, dass ich mir keinen schonenden Titel jetzt irgendwie noch auf die Liste stellen will, weil die fühlen sich alle irgendwie dann doch recht gleich an.
Ja, und einfach an der Abwechslung, du hast ja schon gesagt, Takupi haben wir einfach richtig gut produzierte 6 Episoden mit einer bisschen längeren. Da haben wir auch noch wo ich noch drauf Bock habe, wo ich den Manga gelesen habe, wo ich auch dachte, okay, das als Anime, bin ich interessiert. See You Tomorrow at the Food Court, wo ich natürlich damals nur deswegen angefangen habe, weil eine Gyaru drin vorkommt, aber auch einfach die Prämisse ganz lustig ist.
Oh, wir haben ja auch noch Cultural Exchange with a Game Center Girl.
Genau.
Was auch für einige Leute bestimmt Anime of the Season wird, nur ich habe
Cute Girls
keine Zeit dafür.
Mann, außerdem Fernweh. Und dann habe ich noch 5 Titel, die aus der letzten Season weitergehen. Ach ey, das ist einfach richtig geil. Also diese Season richtig, macht mir so viel Spaß, ey.
Richtig vollgestopfte Season einfach.
Ja.
Also an der Stelle, schaut euch unsere 6 Tipps an oder einen von unseren 20 Quickfire-Runden Sachen. Es ist diese Season wirklich schwer. Und ich glaube, hätten wir nicht das Format gewechselt, würden wir hier so 3 oder 4 Stunden sitzen.
Ja, also da findet jeder was. Also diese Season findet auf jeden Fall. Auch in verschiedenen Streaming-Services ist gut aufgeteilt alles.
Mhm.
Gut, ja, das war jetzt es erstmal mit der Summer Season.
Genau. Sagt uns, wie gehabt, wie ihr das neue Format findet. Ob 6 Titel zu wenig sind, ob die 3 Kategorien euch passen oder nicht. Genau. Hast du noch ein schönes Schlusswort, Julian?
Leider nicht.
Ah. Dann viel Spaß beim Anime-Schauen. Ich war euer Lukas oder Tetz. Und der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List. Und bis zum nächsten Mal.
Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukol, L-U-K-E-O-H-L auf meiner List, Twitter und Blue Sky. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonobiori Nonstop, Bacano, Aria Denimation, One-Outs, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kagegi Rebel Starlight Movie, Today's Manu für der Immer Family, Monogatari-Serie wurde lizenziert und ist jetzt nicht mehr dabei.